Ja, wir haben die Predigtreihe zwischen Ostern und Pfingsten und ich frage euch mal, wer hätte Jesus gern mal als Auferstandenen gesehen, so richtig? Ah, doch einige. Ich dachte schon, euch ist das alles egal. Weil wir ja eben den Text gehört haben, selig oder besser dran sind die und zu beglückwünschen, die nicht sehen und doch glauben. Also wir haben es besser. Ja. Aber, das hat der Michael uns ja vorgelesen, und trotzdem denke ich, es ist eine gute Sehnsucht, Jesus, den Auferstandenen, einmal zu sehen. Und wir werden ihn sehen. Ja. Vielleicht sogar hier, so im Weggehen. Spätestens bei ihm in der Herrlichkeit. Und wir beschäftigen uns jetzt mit dieser spannenden Zeit, die war ja auch für die Jünger spannend, zwischen Ostern, und wir haben vorher genau diese Texte gehört, ja, vor 14 Tagen, ihr erinnert euch, da ging es noch um die Frauen am Ostermorgen. Ganz spannende Zeit, sie kamen zum Grab und das Grab war leer, ganz anders als gedacht und sie waren verwirrt. Ja. Und jetzt hat der Michael eben gelesen, am Osternabend, das war dort nicht so bezeichnend, aber das war diese erste Begegnung Jesus bei seinen Jüngern. Und einer fehlte. Und deshalb wird der arme Mensch der ungläubige Thomas genannt. Das stimmt gar nicht. Die anderen waren nicht besser. Die hatten nur etwas mehr mitbekommen bis dahin. Und Jesus zeigt sich seinen Jüngern. Und dann kommt, acht Tage später steht dort. Das heißt, acht Tage ist der Auferstandene irgendwo, aber nicht bei seinen Jüngern. Ich weiß nicht, was er gemacht hat in der Zeit. Aber die Jünger werden sich gefragt haben, wo ist er? Das war ja vorher viel einfacher. Ja, der konnte mal auf den Berg gehen, aber notfalls ging man halt hin. Er konnte mal übers Wasser gehen. Okay, da war vielleicht schwierig. Aber sonst, an und für sich, konnte man Jesus finden. Und gerade die Jünger waren in seiner Nähe. Aber jetzt hatten sie eine neue Situation und die war recht herausfordernd. Jesus war da, Jesus war weg. Wir wissen das, die Emmaus-Jünger, ja, die beiden, die da mit ihm gegangen sind, haben ihn nicht gesehen. Und als sie endlich gemerkt haben, dass er es ist, da ist er weg. Na, was ist das? Ich denke, Jesus bereitet sich schon vor auf die Zeit, wo er nicht mehr sichtbar da ist. Aber er weiß, sie brauchen noch ein paar Begegnungen. Sie brauchen nicht nur eine. Ja, es braucht dann eine zweite. Interessant auch, dass Jesus nicht nur dem Thomas allein begegnet, um da wieder einen Ausgleich zu schaffen, sondern als sie versammelt waren und der Thomas war auch dabei. Aber der Thomas bekommt eine extra Ansprache. Er sagt, komm, hier, fühl mal das Loch von den Nägeln und in die Seite. Und Thomas, er hat überhaupt keinen Zweifel. Mein Herr und mein Gott. Er sieht da wirklich durch. Er sieht nicht, schön, dass du wieder da bist, Jesus. Ja, sondern er sieht, mein Herr und mein Gott. Und ein Jude sagt nicht so einfach zu jemand Gott. Ja, also das war denen schon tief eingeprägt. Es gibt nur einen Gott. Und Menschen, die rumlaufen, ja, die redet man nicht als Gott an. Aber der Thomas hat das voll geblickt. Mein Herr und mein Gott. Jetzt sehen wir weiter. Und wir werden diesen Sonntag eben Johannes 21, die ersten Verse miteinander betrachten. Und dann nächste Woche gibt es da Fortsetzung, also eine Fortsetzungspredigt, die wird dann der Peter haben. Stimmt das? Ich denke, hat er gesagt. Oder hat er in 14 Tagen? Okay, wir machen eine dazwischen. Eine dazwischen. Genau, wir hatten uns... Ja, wir hatten ausgesucht, wer über was predigt. Es wird eine dazwischen geben. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir gehen jetzt in Jesus, der Auferstandene, in Johannes 21. Später, steht dort, zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias, also See Genezareth, ja, wie er heute heißt, See von Tiberias. Wir wissen nicht, wie viel später, wird jetzt nicht mehr, vorher wurde genau der Tag angegeben und jetzt geht es einfach um das Geschehen. Das geschah so, Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, da ist er wieder, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Also haben wir hier 7 Jünger. Nicht 11, sondern 7. Wo die anderen sind, keine Ahnung. Die sind da irgendwie zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Ja, da wollen wir uns jetzt erstmal ein paar Gedanken dazu machen. Was ist hier los? 7 Jünger sind zusammen. Ich weiß nicht genau, vielleicht haben sie Hunger. Könnte ja sein. Ja, Petrus sagt, er möchte fischen gehen. Vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht war es auch nostalgische Gedanken, die sie hatten. Früher war das Zusammenfischen so schön. Machen wir doch wieder das, was wir früher so schön hatten. Vielleicht war es auch Langeweile. Jetzt sind schon 3 Tage vergangen und wir haben Jesus nicht gesehen. Was machen wir denn mit der Zeit? Jetzt sind wir hier in Galiläa, da sollten wir ja hingehen. Ja, machen wir das, was wir immer gemacht haben in Galiläa, fischen. Ja, einer hat eine Idee und man sieht, das Jüngermuster ist noch wie früher auch schon mal. Ja. Die anderen sagen, oh, wir kommen mit. Petrus sagt einmal, ich werde dich niemals verraten. Und alle sagten, das denken wir auch so. Ja. Das Muster ist ziemlich gleich. Ich habe mich gefragt, ob sie das, was wir vorhin gelesen haben, diesen Auftrag, der da erneuert wurde, ob sie den vergessen hatten. Sie waren ja auch schon mal beim Fischen. Viele von uns kennen die Geschichte. In Lukas 5 wird die uns berichtet. In Lukas 5, da war das noch ganz normal, ab dem ersten Vers. Und dort sagt Jesus dann, nach einem großen Fischzug, sagt Jesus ihnen, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, eigentlich hatten sie diese Berufung, Fischer zu sein auf dem See Genezareth, die war vorbei, das war Vergangenheit. Aber irgendwas treibt sie wieder, das zu tun. Sie haben anscheinend diese neue Berufung, Menschenfischer zu sein, noch nicht so verinnerlicht, dass sie da wirklich in ihrem Herzen fest drin wäre. Denn Jesus hatte am Osterabend ihnen gesagt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, aber nicht um Fische aus dem See Genezareth zu holen, sondern um Menschen zu fischen, um Reich Gottes zu bauen. Und jetzt ist da irgendwie eine Frustration, vielleicht kennen wir sowas, vielleicht kennen wir auch geistliche Langeweile oder Unklarheit in dem, was wir tun sollen. Und dann machen wir halt das, was wir können. Auto waschen oder ja, Rasen mähen. Irgendwas, was wir können. Ist auch alles schön, hat seine Zeit. Aber wenn das uns beschäftigt und bestimmt, ja, oder weiß ich, Wohnungen renovieren, irgendwas. Jesus hatte ihnen gesagt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sie hätten vielleicht miteinander auch noch mal im Wort Gottes nachschauen können, was ist jetzt zu tun. Aber einer will fischen und der andere sagt, ja, war immer schön fischen, gehen wir mit. Und dann eine ganze Nacht und nichts gefangen. Wer hat schon mal eine ganze Nacht gefischt oder geangelt? Keiner von uns. Nee, ich auch nicht. Aber wir waren mal mit 4 Jungs, das war so meine erste größere Tour in Skandinavien, und 2 von uns haben gern geangelt. Und die haben vorher gesagt, wir brauchen nichts zu essen mitnehmen. In Skandinavien ist nämlich, man darf, wenn man weit genug weg ist von einem Haus, darf man einfach angeln. für den Eigenbedarf. Und dort sind so viele Fische, wir fangen genug, wir brauchen nichts. 2 von 4 waren sich da ganz sicher und die 2 anderen haben gesagt, sicher ist sicher, wir nehmen lieber was zu essen mit. Wer weiß, ob die beiden jemals einen Fisch angeln. Naja, das wurde so eine Sache, wir hatten ein Boot bei der Hütte, die wir gemietet hatten, wir sind rausgefahren, Angel rein, raus, rein, raus. Und ich stelle mir das so ähnlich vor, das Netz hinunter und das Netz raus, nix. Andere Seite, das Netz runter, ein bisschen rumgezogen, Netz raus, nichts. Gibt's da nicht. Früher waren Fische in dem See, jetzt ist keiner da. Und so war das bei uns auch. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden die beiden geangelt haben. Auf jeden Fall haben sie in 14 Tagen genau keinen Fisch gefangen. Den Spott hatten sie sicher, die Armen. Und wir waren froh, dass wir Ersatzfische mit hatten. Ja, damals, bei den Jüngern, gab es noch keine in Dosen, keine Konserven. Aber wir hatten sicherheitshalber ein paar Fische mit, die schon fertig gefangen, ausgenommen, eingelegt, essfertig da waren. Und umso größer war da die Einladung, ob sie auch Fisch möchten bei unseren Freunden. Ja. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, wir hatten viel Spaß miteinander. Ob die hier noch Spaß hatten, so gegen morgen, wenn man die ganze Nacht das macht, was man kann, und man kann es doch nicht. Keinen Fisch. Sie fingen nichts. Was ist da los? Sie haben sich so angestrengt. Sie haben sich eingesetzt und stehen morgens mit leeren Händen da. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Entweder war das so ähnlich wie bei den Emmaus-Jüngern, dass sie ihn noch nicht erkennen, oder es war noch Morgennebel und Dämmerung und da steht halt irgendeine Gestalt so gut 100 Meter weit weg. Und jetzt eine wunderschöne Frage. Kinder, das sind eine Reihe, 7 erwachsene Männer in einem Boot, ja? Da steht einer am Ufer und er ruft, Kinder, habt ihr etwas zu essen dabei? Nein. Oh, ich kann mir den Tonfall vorstellen. Ja, die haben nicht gejubelt, nein, nein, nein. Sie haben nämlich die ganze Nacht gefischt, damit sie was zu essen hatten. Und sie haben nichts. Und jetzt, werft das Netz auf der rechten Seite vom Boot aus, fordert er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Na, was? Also ich habe ja nie eine ganze Nacht gefischt, aber das hier ist ein komisches Ding. Denn eins weiß ich, bei unserem Boot damals, ich war auch mal mit, ja, das Boot ist ja nicht fest auf dem See. Selbst wenn man einen Anker runtergelassen hat, das dreht mal so, mal so. Und jetzt steht einer am Ufer, den man noch nicht mal erkennt, und er sagt, wenn ihr rechts vom Boot runterlasst, da sind welche. Ich meine, was ist das? Was ist das für eine Sache? Das taten sie. Die sind ziemlich verzweifelt gewesen und haben einfach gedacht, wir haben jetzt 100 Mal unser Netz durch das Wasser hergezogen, da kommt es auf das eine Mal auch nicht an. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen. So viele Fische hatten sie gefangen. Was denken die Jünger jetzt? Jetzt muss es arbeiten, mächtig arbeiten in ihrem Kopf. Ja? Die ganze Nacht geplagt, hoffnungslose Nacht. Es gibt Zeiten da, also wir in unserem Beruf haben immer gesagt, wenn ich heute Morgen nicht aufgestanden wäre, hätte ich mehr verdient als jetzt abends, kurz vor Feierabend. So Tage gab es, ja, wo einfach das schiefgelaufen ist. Und so ähnlich haben die auch. Wenn die alle zu Hause geblieben wären, hätten sie es einfacher gehabt. Aber jetzt ändert sich alles. Sie haben das Netz so voll, wo kommen auf einmal die Fische her? Warum waren die ganze Zeit nicht da? Jetzt im Morgengrauen sind sie alle da rechts vom Boot. Haben wir sowas schon mal erlebt? Mindestens Johannes, Jakobus, das sind die beiden Söhne des Zebedäus, und der Petrus, mindestens die drei, haben das schon mal erlebt. Und der eine, der kapiert das. Und der sagt, das sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Da steht nicht irgendeiner, da ist der Herr. Das geht mir durch und durch. Und da ist so der erste Satz. Ich habe ja hier unsere Überschrift, habe ich ja erweitert. Jesus, der Auferstandene in seiner Fürsorge. Jesus wollte den Jüngern begegnen. Jesus war nicht zufällig am Ufer vom See Genezareth. Jesus wusste, dass die Jünger fischen wollten. Jesus wusste ihren Hunger vielleicht, ihre Langeweile vielleicht, ihren Zweifel, was auch immer sie getrieben hat. Jesus wusste das. Und Jesus hat gedacht, da muss ich hin. Die kann ich da nicht alleine lassen. Das wird nichts. Und das ist bei uns doch genauso. Jesus wollte denen begegnen. Jesus will uns begegnen. Und irgendwann hier haben sie es gemerkt, es ist der Herr. Das ist nicht irgendein Besserwisser, der sich hier mit dem See auskennt. Nein, es ist der, der über Wolken und Wind und Fische und Wasser und überhaupt über alles regiert. Der hat die für uns dahin geschickt, dass wir endlich was fangen, dass wir nicht völlig sinnlos hier uns abmühen. Es ist der Herr. Jesus will seinen Jüngern begegnen. Jesus will dir begegnen und mir. Und da ist die Frage natürlich, wollen wir das auch? Und jetzt sehen wir gleich im nächsten Vers, ja, interessant, auch der Johannes sagt das zu Petrus. Also der Johannes war noch im Kopf ein bisschen schneller, wahrscheinlich, weil er sich nicht ganz so angestrengt hat und reingesteigert hat in das Fischen. Von ihrem Typ her könnte das sein, dass der Petrus nur noch Netz rein, Netz raus, Netz rein, Netz raus, Netz rein und nichts ist da. Und irgendwann, und jetzt dieser Ruf, es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hat, band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Also wir können uns das ganz gut vorstellen. Da bis eben haben sie gearbeitet, jetzt hat sich auf dem Boot eine völlig neue Erkenntnis breit gemacht. Jesus steht am Ufer. Endlich ist er wieder da. Er will uns begegnen, er will uns sehen, er will uns treffen. Und Petrus schnappt sein Gewand, bindet sich das über und ein Sprung ins Wasser und schwimmt gerade das Stück darüber. Normalerweise ist ja ein Boot schneller als ein Schwimmer. Aber wenn man ein Netz im Schlepptau hat, dann nicht, weil dann geht nichts voran. Wir haben das mal ausprobiert, wir haben mit Kajaks, sind wir auf einer Talsperre gefahren und dann haben wir, einer ist raus aus dem Kajak und hat sich einfach hinten dran gehängt. Da kannst du paddeln und rudern, da hast du einfach wie so einen Sack hinten dran, da geht nichts weiter. Und so ähnlich stelle ich mir das hier vor, ein Netz voller großer Fische, ja, und ja, das braucht seine Zeit. Petrus wollte Jesus auch begegnen. Er wollte Erster sein, wie immer. Jesus wollte den Jüngern begegnen. Jesus will dir begegnen. Willst du das auch? Und dann ist natürlich die Frage, was unternimmst du dazu? Es geht nicht darum, Fische am See Genezareth zu fangen, sondern was unternimmst du in deinem Alltag, um Jesus zu begegnen? Liest du jeden Tag in seinem Wort? Oder bist du so mit Dingen des Alltags, wie zum Beispiel Netze flicken oder irgendwas, beschäftigt, dass du keine Zeit dafür hast? Nimmst du dir Zeit zum Beten, mit ihm zu reden, über ihn nachzudenken? Was ist so dein wöchentliches Programm, dein tägliches Programm, dein monatliches Vorhaben? Oder vielleicht hast du dir vorgenommen, dieses Jahr die Bibel durchzulesen. Das ist auch so ein Vorhaben, das wir haben das vor Jahren mal probiert mit einer Jugendgruppe und Damaris und ich wollten das eigentlich gar nicht, weil wir wussten schon, das Jahr ist nicht gut dafür. Denn wir hatten da die Hauptrenovierungszeit an dem Haus, was wir damals gekauft hatten. Und wenn man vormittags von 6 bis 3 als Tischler arbeitet, dann etwas isst und dann bis abends 10, halb 11 im Haus renoviert und dann noch die Bibel durchlesen will, dann schläft man beim Lesen ein. Man schläft sogar beim laut Vorlesen ein. Also das Einzige, was wir nicht probiert haben, ist auf einem Bein stehend vorlesen, weil da schläft man nicht ein oder nur kurz, das haben andere schon probiert. Also, aber Spaß beiseite, was unternimmst du, um Jesus zu begegnen? Wo reservierst du dir Zeit? Und in unserer Zeit heute ist ja immer irgendwas da, was man zuerst tun könnte. Aber da auch. Fischen kann man zum Beispiel die ganze Nacht. Und da möchte ich einfach ermutigen, dass wir uns etwas überlegen, dass wir uns Zeit nehmen. Vielleicht auch am Dienstag zur Bibelstunde zu kommen. Auch das ist eine Zeit, um Jesus zu begegnen. Jesus, der Auferstandene, und das ist er immer noch, und er ist immer noch der Fürsorgende. Und hier hat er auch die Fürsorge. Wenn wir jetzt weitersehen. Also Petrus ist schon am Land, die anderen kommen ans Land. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus, wer sonst, zum Boot und zog das Netz an Land. Jesus hat schon das Frühstück bereitet. Ich finde das so berührend. Jesus, der Auferstandene, der war im Tod und der ist, bevor der Stein weggerollt wurde, aus dem Grab gekommen. Er hat einen völlig neuen Leib. Er ist schon der ewige Gott. Er hat den Sieg vollbracht und er macht ein Kohlefeuer am Strand von See Genezareth, weil er seine Jünger liebt, weil er Gemeinschaft mit ihnen haben will, weil er Zeit mit ihnen verbringen will. Ich finde das wirklich, das geht mir rein. Und hat Fische gebraten, morgens früh, weil er wusste, wie schwer sie es hatten. Und er hat ein paar Fladenbrote dabei, dass sie nicht nur Fisch essen, sondern Fisch und Brot. Und auch das gibt sicher eine Erinnerung bei den Jüngern. Sie haben nämlich mit Jesus öfter Fische und Brot gegessen. Und sie hatten auch schon mal sehr reichlich bei 5000 Menschen, auch dort an diesem See. Und dann sagt Jesus, bringt auch von eurem was mit. Von eurem? Ja, klar, sie hatten das gefangen. Aber ohne Jesus hätten sie es auch nicht gefangen. Sie hatten nämlich bis kurz vorher nichts. Jetzt hatten sie etwas und sie dürfen es mit einsetzen und miteinander haben sie da gefrühstückt. Und dann gibt es noch diesen komischen Satz. Und obwohl es, also dieses Netz mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Was soll das? Man, Johannes zählt halbwegs gerne in seinem Evangelium, ist euch vielleicht schon aufgefallen. Er zählt das erste Zeichen, was die Hochzeit zu Kana, dann zählt er das zweite Zeichen und er geht davon aus, dass wir selber weiterzählen können und hat dann 7 Zeichen und hier gibt es ein 8. nach der Auferstehung. Aber die 153 Fische? Nun hat man in der Laufe der Geschichte von der Kirche, von der Gemeinde, viel darüber nachgedacht, was heißt diese 153. Und ein klein bisschen möchte ich uns da teilhaben lassen. Seit dem 2. Jahrhundert hat man sich darüber intensive Gedanken gemacht. Und manches erspare ich uns. Aber, und das finde ich am interessantesten, Fische fangen war ja der neue Auftrag, Menschen fangen, war der neue Auftrag der Jünger. Und hier haben sie nochmal ganz viele große Fische und das Netz zerriss nicht. Also einmal, hier scheinen verschiedene Wunder im Werk zu sein. Normalerweise konnte man wohl mit ihrem Netz nicht so viele große Fische fangen. Und das hat sicher eine geistliche Bedeutung. Jetzt gibt es im Hebräischen, ja, alle hebräischen Worte haben auch einen Zahlenwert und es gibt Leute, die haben sich da intensiv mit beschäftigt. Und es gibt einmal ein interessantes Wort, was diesen Zahlenwert erfüllt, und das ist in Hesekiel 47, von Vers 8 bis Vers 10. Im Hesekiel 47 wird die Zeit beschrieben, und das sind Bilder, irdische Bilder mit viel geistlicher Bedeutung, wo in Jerusalem beim neuen Tempel eine Quelle entspringt, und die fließt nach Osten. Und sie fließt zum Toten Meer und sie ist alle 150 Meter ungefähr, wird sie um ein großes Maß tiefer, sodass man nach kurzer Zeit schon in diesem Strom schwimmen kann. Und das hat sehr sicher eine geistliche Bedeutung, weil eben der Heilige Geist wird ausgegossen in Jerusalem und diese Zeit steht ja hier kurz bevor, ja, zwischen Ostern und Pfingsten. Und dann wird das so mächtig, das Reich Gottes und das Wirken des Geistes, dass das Überhand nimmt. Und in diesem Bild, in dieser Beschreibung, die sich durchaus auch wörtlich erfüllen kann, noch im tausendjährigen Reich, wenn Jesus hier sein Reich aufrichtet, da fließt dann dieses Wasser aus dem Tempel in das Tote Meer und macht das Tote Meer zum überaus lebendigen Meer. Alle Arten von Fische gibt es dann dort. Und dann steht in Vers 10, dann stehen Fischer am Rand vom Toten Meer, das dann nicht mehr tot ist, also am Rand vom lebendigen Meer stehen sie dann von Engedi bis Eglaim. Und Eglaim ist 153. Und diese Fischer fangen ganz viele Fische. Und so ist das sehr wahrscheinlich ein versteckter Hinweis Gottes, diese Heilszeit, dieses neue Reich Gottes hat jetzt schon begonnen mit Jesus. Es werden jetzt schon so viele Fische gefangen. Das beginnt bald. Jetzt gerade noch nur die 153 echte Fische am See Genezareth. Aber bald werden es nach einer Predigt 3000 sein. Ganz viele Fische. Ja. Und das ist, denke ich, der Hinweis. Und dort, und das ist auch noch interessant, wenn man das auch noch vergleichen will, wenn man schon die Zahlensymbolik hernimmt, ja, dieses Engleim sind 153, Engedi ist 17. Und die Hebräer haben gerne gerechnet. Gerd, du schaust so verwirrt, bin gerade in Hesekiel 47. Und Engedi ist 17. Und sie haben eben gerne gerechnet, und wenn man 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 bis 17 nimmt, dann kommt man bei 153 raus. 17 ist aber auch die Anzahl der genannten Völker in Apostelgeschichte 2, oder Völker, der Sprachgruppen. 17 Sprachgruppen werden dort aufgezählt, die alle das Wort Gottes in ihrer Muttersprache hören, als die Apostel predigen. Ja, vielleicht so weit diese Gedanken da rein. Also hier sind es 153 Fische, aber ich bin überzeugt, wenn Johannes am Ende des ersten Jahrhunderts dieses Evangelium schreibt und die Anzahl der Fische noch da reinschreibt, geleitet durch den Heiligen Geist, dann hat das irgendeine Bedeutung. Und ich denke, es ist eben ein Hinweis, ja, ihr seid Menschenfischer und ihr werdet das einfache Netz der Predigt, der Wortverkündigung und des Geistes haben und ihr werdet überaus viele Fische fangen. Und das wird bald schon sein. In wenigen Tagen geht es los. Das, was wir hier lernen und uns auch mitnehmen können, ist, Jesus sieht, was wir brauchen. Ja, das erste war der Gedanke, Jesus möchte dir begegnen. Jesus sieht, was wir brauchen, was du brauchst. Und dann ist die Frage, lässt du dich beschenken? Oder kannst du selber fischen? Die konnten auch selber fischen, also sie konnten das Netz runterlassen und rausholen. Wirklich gefischt haben sie erst, als Jesus dabei war. Und das war auch ein deutlicher Hinweis. Mit eurer Kraft werdet ihr nie Menschenfischer sein. Nur mit eurer Kraft. Jesus sieht, was du brauchst. Jetzt gerade in deiner Situation. Und er ist da. Er ist gekommen. Lässt du dich beschenken? Und der zweite Gedanke, lässt du dich gebrauchen? Jesus sagt, bringt doch auch ein paar von euren Fischen. Und schon ist Petrus unterwegs. Ja, er hatte sich auch als erster schon abgetrocknet. Vielleicht war er, die anderen mussten ja gar nicht abtrocknen, die waren ja nicht im Wasser. Die waren ja im Boot gekommen. Aber er war erster und hat Fische geholt. Kommt her und frühstückt. Und da ist so der Gedanke, Jesus liebt offensichtlich die Gemeinschaft. Hier ist er nicht weg, nachdem sie wussten, es ist der Herr. Kommt her und frühstückt, sie haben Zeit miteinander, sagte Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei. Spannender Gedanke. Sie hatten vorher festgestellt, es ist der Herr, es muss der Herr sein, kein anderer kann das. Und jetzt sitzen die da vor ihm und denken, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Keiner von denen hat vorher einen Auferstandenen gesehen. Und das war alles so neu. Eben, er war ein paar Tage weg, jetzt war er wieder da. Jetzt frühstücken sie ganz normal wie mit jedem anderen. Doch keiner von ihnen wagte es, ihn zu fragen. Ja? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Wir haben vorher im Kapitel 20 die letzten Verse im Johannesevangelium, also die letzten Verse von Kapitel 20, ja, da schreibt Johannes schon, das hier, das, was in diesem Evangelium steht, das ist aufgeschrieben, damit wir, die Menschheit, die Welt, dass sie glaubt, dass Jesus der Christus ist, Jesus der Sohn Gottes, Jesus der Herr, der Gesalbte, der Retter. Deshalb ist das aufgeschrieben. Das war das Ziel dieses ganzen Buches. Und das haben wir auch hier. Da gibt es nochmal so einen Nachschlag. Ja? Nochmal zu sehen, Jesus ist wirklich der Herr. Sie wussten es. Und sie hätten es gern nochmal gehört. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot, reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. Johannes zählt wieder mit. Es gab mehr Einzelbegegnungen, wir wissen das, aber den Jüngern als Gruppe. Einmal 10, einmal 11, jetzt 7. Dann gab es noch die Frauen am Grab, unterschiedlichste Begegnungen. Die beiden Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren, aber die werden hier nicht mitgezählt. Aber hier wird aufgezählt, es war schon die dritte Begegnung. 3, die göttliche Zahl. Johannes will uns sicher etwas damit sagen. Er will uns sagen, das muss uns als Jünger genügen. Wir wissen es, es ist der Herr. Jesus liebt die Gemeinschaft, ganz offensichtlich. Er liebt die Gemeinde, er liebt die Jünger. Und da ist die Frage, liebst du sie auch? Möchtest du auch diese Begegnung? Möchtest du frühstücken? Wir haben hier Osterfrühstück gehabt, vor 14 Tagen miteinander gefrühstückt. Wir hatten eine schöne Zeit. Wo suchst du die Gemeinschaft? So wie Jesus die gesucht hat. Mit ihm und mit den anderen. Und wir haben jetzt feiern wir eben diesen tiefen Ausdruck der Gemeinschaft, wo Jesus das auch schon mal gesagt hat. In Lukas 22 lesen wir das, als er zu dieser Einsetzung, wie wir sagen, des Abendmahls kommt, damals Passafest. Aber er hat da die neue Bedeutung hineingegeben. Und da sagt er, mit Sehnsucht, mit einer tiefen Herzenssehnsucht habe ich mich danach gesehnt, mit euch, sagt er, mit seiner neuen Familie, dieses Mahl zu feiern, das Passa zu essen und Lamm Gottes zu werden. Das war noch vor der Kreuzigung, aber das ist erst ein paar Tage her. Zeit dieser Geschichte, die wir hier lesen. Ja. Und wir sehen, Jesus sucht diese Gemeinschaft auch heute noch. Bin überzeugt, er möchte dir und mir auch heute begegnen und hoffe, dass in dieser Predigt er uns ein bisschen begegnet ist. Amen.